Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mehr als 1000 Bildungsforscher trafen sich in dieser Woche in Köln zur Jahrestagung der Gesellschaft für empirische Bildungsforschung. Die Wissenschaftler tauschten sich über die neuesten Forschungsergebnisse zum Lernen und Lehren aus. Sie diskutierten, wie die Schule auf aktuelle Herausforderungen der Wissensgesellschaft reagieren sollte, was die unterschiedlichen Staaten voneinander lernen können und inwieweit Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung Eingang in die Bildungspolitik finden können. Dörte Hinrichs berichtet.
Spätestens seit dem PISA-Schock vor 20 Jahren, als in der internationalen Vergleichsstudie herauskam, dass die Leistungen der deutschen Schüler nur mittelmäßig waren, hat die empirische Bildungsforschung an Gewicht gewonnen. Andreas Schleicher, internationaler Koordinator der PISA-Studien, war aus Paris angereist, wo er bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, das Direktorat für Bildung leitet. Bei der Eröffnung des Kölner Gipfels der Bildungsforscher kam er zu einer gemischten Leistungsbilanz.
Es hat sich in Deutschland ja viel getan. Wenn Sie überlegen, Ganztagsschule in Deutschland, das war eine Konsequenz aus der ersten PISA-Studie. Auch die frühe Förderung, Kindergarten, Vorschule, verbindliche Bildungsstandards, das sind gute Beispiele, wo sich in Deutschland sehr viel getan hat aufgrund der Bildungsforschung. Also man muss ehrlich sagen, dass die Reformdynamik, die sich in den ersten Jahren nach PISA in Deutschland entwickelt hat, 2000 bis 2006, 2007, die ist im Wesentlichen zum Erliegen gekommen. Also es sind im Grunde seit diesen Jahren wenig Leistungsverbesserungen erkennbar.
Immer noch haben Kinder aus sozial schwächerem Umfeld geringere Bildungschancen. Und immer noch wird zu viel Wert auf die Reproduktion von Wissen gelegt. Das können im Zeitalter der Digitalisierung zunehmend Algorithmen leisten. Deshalb sind andere Fähigkeiten gefragt. Schüler sollten lernen, Wissen zu hinterfragen. Lehrer, die Offenheit für Neues stärken und Raum für Experimente und kreative Lösungen schaffen. Auch die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen werde immer wichtiger, so Schleicher. Genauso wie die Arbeit im Team.
Was den internationalen Vergleich so spannend macht, ist, dass man sieht, welche verschiedenen Ansätze Länder verfolgen. Finnland zum Beispiel ist ganz zu einem integrierenden, fächerübergreifenden Lehrplan übergegangen. Dort lernen Schüler problemorientiert, fächerübergreifend. Die Frage ist, wie Schüler lernen im Team und wie Lehrkräfte eben auch stärker teamorientiert über die Fächergrenzen hinweg Projekte und Lehrinhalte entwickeln. Und das sehen wir eigentlich in den Ländern, die heute am weitesten vorne sind.
Früh Leistungsdefizite und Ressourcen zu erkennen, auch Schüler mit Migrationshintergrund gezielt zu fördern, das gelingt zum Beispiel besonders gut in Kanada, wo auch viele Lehrkräfte selber Migranten sind. Die Lehrerausbildung an den deutschen Universitäten sei zwar recht gut, es hapere aber an der Weiterbildung, so der PISA-Forscher. Außerhalb des Klassenverbandes haben Lehrer wenig Zeit, ihre eigene Profession weiterzuentwickeln und auch Ergebnisse der Bildungsforschung in die Praxis zu integrieren.
Da investieren viele Länder deutlich mehr, in Singapur 100 Stunden pro Lehrer pro Jahr an Weiterentwicklung, Weiterbildung, meistens in den Schulen. Dort ist es selbstverständlich, dass sie einmal in der Woche eine Klasse sich anschauen von einer anderen Lehrkraft, dann gemeinsam an Unterrichtskonzepten arbeiten. Ich glaube, diese Arbeit im Team ist wichtig.
Wie aber gelangen die Erkenntnisse der empirischen Bildungsforschung in den Unterrichtsalltag? Um diesen Transfer bemüht sich Annika Diri von der TU München. Sie promoviert im Projekt Clearinghouse-Unterricht, das im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung vom BMBF gefördert wird. Das Clearinghouse-Projekt versucht gezielt, Bildungsstudien zu sichten und zu sortieren, um sie zum Beispiel für die in der Lehrerausbildung Tätigen zur Verfügung zu stellen.
Wie sieht eigentlich der aktuelle Forschungsstand aus? Was gibt die Forschung her zum Thema effektiven Unterricht? Und wir sammeln es und wir wollen es aufbereiten. Wir strukturieren das zu den einzelnen Themen und wir legen auch Kriterien fest, nach denen diese Forschung beurteilt werden kann. Wie differenziert sind die Ergebnisse dargestellt? Wie substanziell sind diese Effekte, die herausgefunden werden? Und dann auch, welchen Mehrwert liefert diese Studie?
Ein Angebot, das gut ankommt, wie eine anschließende Befragung der Nutzer ergeben hat. Die Erkenntnisse bleiben nicht im Elfenbeinturm. Ob die Umsetzung aber gelingt, hängt auch von den Ressourcen der Schulen und des Lehrerpersonals ab. Wie aber sehen Bildungsforscher selbst ihre Rolle? Diese Frage beschäftigt Dr. Markus Riefling, Bildungsreferent in Ludwigshafen und Sprecher von Research Safari, einer freien Assoziation von Wissenschaftlern, die sich unentgeltlich in der sozialwissenschaftlichen Diskursforschung engagiert. Mit seinem Team hat er 202 Bildungsforscher befragt. 70 haben geantwortet.
Ein Ergebnis, das wir sehr interessant fanden, war, dass wir sozusagen eine Zuschreibung von Bildungsforschung in Bezug auf bildungspolitische Debatten feststellen konnten, die recht stark vorhanden ist bei Doktorandinnen und Doktoranden, nämlich dass Bildungsforschung öffentliche Debatten über Bildungspolitik anleiten sollte und auch pädagogische Praxis darüber letztlich beeinflussen soll.
Möglicherweise sind Professoren, die Erfahrungen in politischen Gremien gesammelt haben, da etwas desillusionierter und glauben weniger an ihre Einflussmöglichkeiten. Dabei gibt es bei vielen von ihnen schon den Wunsch nach Gestaltung. Der Bildungsforscher Dr. Frederik de Mol von der Uni Luxemburg.
Zugleich ist es geradezu eine Bürde vielleicht auch für viele Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher, dass sie in öffentlichen Debatten, im öffentlichen Diskurs über Bildung so stark zum Teil konnotiert werden als Messias oder als Papst. Jürgen Baumann wird häufig als Pisa-Papst nur noch dargestellt. Und bei John Hattie war es dann sogar der Rockstar, der in der FAZ angerufen wurde, der Rockstar der Pädagogik. Und das ist natürlich auch eine Bürde, mit der man erstmal umgehen muss als Bildungsforscher, dem gerecht zu werden. Und das ist gerade, wenn man selber weiß, wie umstritten Forschungsergebnisse sind und teilweise auch, wie gering die Reichweite, dann ist das natürlich schwierig, sozusagen dazwischen auch permanent zu vermitteln. Die Lust des öffentlichen Diskurses an ganz klaren Aussagen, die Grundschule ist gescheitert, nur die Gemeinschaftsschule wird für Chancengleichheit sorgen und so weiter, die ist sozusagen sehr stark vorhanden und dem immer zu begegnen, das ist gar nicht so leicht.
Von der Jahrestagung der Gesellschaft für empirische Bildungsforschung berichtete Dörte Hinrichs.